Wir sind Wien, der Podcast. Kunst, Kultur, Design. Alles, was uns bewegt und inspiriert. Mit Laszlo Lukács
und Markus Valenzuela.
In der 9. Folge von Wir sind Wien, der Podcast, haben wir uns auf die Suche nach einem leichten und informativen Gespräch über die Geheimnisse der Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Unser Ziel war es zu erfahren, wie sich eine gute PR-Strategie positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Produkts und unsere kreative Branche auswirken kann. Unsere Erwartung war es, durch die Worten von Liana Seitz, Inhaberin der PR-Agentur Fashion Squad, die Werkzeuge zu finden, um die lang ersehnte Anerkennung, den Status und den Erfolg zu erlangen, der erforderlich ist, um die Relevanz einer Marke in der Modebranche zu positionieren und aufrechtzuerhalten. Aber mit dem Gespräch mit Liane haben wir nicht nur unsere Ziele erreicht, sondern auch ein tiefes, menschliches, bereicherndes Gespräch mit einer leidenschaftlichen Aktivistin geführt, insbesondere über Themen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen. Vielen Dank, Kreative Wirtschaft Austria, für die Unterstützung bei dieser Folge. Viel Spaß bei der 9. Folge von Wir sind Wien, der Podcast. Herzlich willkommen bei Wir sind Wien, der Podcast. Wir sitzen jetzt bei uns wieder und wir lächeln ziemlich heftig mit Markus, weil wir dürfen heute zwei schöne Sachen kennenlernen. Unser Equipment und unsere Gast. Oh ja, Bezahlung. Aber wir haben ein neues Equipment. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr hört das jetzt. Es klingt jetzt viel besser, sauberer und auch lauter, glaube ich, oder?
Lass uns sehen, weil bis jetzt haben wir gehört, wir hören den Markus nicht, wir hören einfach nur den Laszlo lachen. So, das heißt, wir werden jetzt sehen, wie die ganze Sound sich verändert, aber ich hoffe, ihr hört es. Sofort an Richard von Continuo, einen vielen Dank für diese Unterstützung, dass er uns gegeben hat. Ich bin, wir werden das schaffen mit den neuen Sound.
Genau, ganz genau. Wir haben was Neues gelernt. Also nochmal von der Contentino, Dankeschön für die Unterstützung, dass ihr uns beigebracht, wie diese Geräte funktionieren. Weil eine Sache, Geräte zu haben, aber wie die funktionieren, das ist ein anderes Geheimnis. Okay, kann losgehen, dann würde ich sagen. Und wir würden gerne unsere Gast heute begrüßen. Liana Seitz, herzlich willkommen bei uns. Freuen uns sehr, dich
Dankeschön
hier bei uns zu haben.
Danke für die Einladung, danke.
Sehr gerne. Und ich glaube, der Markus fängt mit seiner ersten berühmten Frage an, zu erkunden, wie unsere Gast geht.
Vorher, dass wir beginnen. Ich habe schon ein bisschen, während ihr die ganze Technik gemacht habt, ich habe ein bisschen gesprochen mit Liana. Und ich habe sie schon ein bisschen die Schleimspur gelassen, und weil Liane gehört zu diesen Personen, die mir sehr viel bedeuten. Liane ist eine Wegbegleiterin vom fast Anfang an von meiner Karriere. Wir begegnen uns immer in Momente unseres Lebens, wo wir in Veränderung sind. Und mit voller Dankbarkeit. Und dann, ich habe sie schon gesagt, ich bin berührt, als ich die ganze Sendung vorbereitet habe, kam sehr viel an diese Emotion von Dankbarkeit und Bewunderung. Liane ist Fashion für mich, Mode für mich. Sie repräsentiert Mode, Menschlichkeit, Integrität. Sie hat eine von den wunderschönen Stimmen, das ich je gehört habe. Also, du bist auch Sprecherin noch dazu. Und ist nur Dankbarkeit und sehr viel Liebe für diese Frau, die steht an meiner linken Seite. Sie ist wirklich eine grandiose Frau. Geniale Ratgeberin und ein Herzensmensch, ein Lichtmensch. Liane, vielen Dank, dass du diese Einladung akzeptiert hast. Und ich würde gerne dich fragen, wie geht es dir?
Zunächst danke, dass ich da sein darf. Also mein Kleid ist rot, aber ich glaube, es ist auch mein Gesicht jetzt gerade rot, ob der schönen Komplimente. Ich kann das aber auch zurückgeben. Und ich bin mittlerweile in einer Lebensphase, auch bezugnehmend auf das, was du gerade gesagt hast, Veränderung, wo ich immer dankbarer werde. Und das Schöne ist, wenn man dankbar ist, merkt man auch, dass man mehr dankbare Menschen trifft und man ist offener, um positive Energien zu spüren. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute hier sein zu können, weil das ist eindeutig ein Ort, wo Menschlichkeit, Kreativität und einfach der Wille ist, zuzuhören. Und das finde ich per se in unserer Zeit ganz wichtig, denn ich sage immer, es gibt nur noch Sender und keine Empfänger mehr. Jeder sendet was aus und keiner kann mehr Dinge empfangen. Wie es mir geht, es geht mir heute eben deshalb gut, weil ich dankbar aufgewacht bin. Jeden Tag in der Früh höre ich die Vögel zwitschern. Ich wohne, habe das Privileg, schön zu wohnen, wo ich auch die Vögel höre, die Natur miterleben kann. Und ich liebe es, mit dem Licht aufzustehen. Also ich bin ein Sommerfrühaufsteher und ein Winterlangschläfer. Und es gibt drei Dinge, die den Tag und auch den Alltag bei mir immer mehr begleiten. Das ist Dankbarkeit, Demut und auch sich einzugestehen, wenn man von etwas genug hat. Das ist vielleicht ein ganz guter, auch eine gute Überleitung zur Mode, weil da habe ich mich sehr verändert. Weil ich habe viele Jahre nie genug gehabt. Und jetzt merke ich einfach, das Wort genug zu haben oder es muss nicht sein und mehr auf Qualität und weniger Quantität zu achten, ist mir sehr wichtig geworden. Also, aber es geht mir heute sehr gut.
Ja, das freut uns. Und es muss ganz ehrlich sagen, die Ausstrahlung ist wirklich da. Also, was der Markus beschrieben hat, ich kenne dich jetzt ganz kurz noch, kann man so einschätzen, aber diese Ausstrahlung ist da und wir freuen uns sehr, dass du da bei uns bist.
Das ist eine magische
Idee. Ja, du hast recht gehabt. Also, ganz ehrlich, wenn du recht hast, gebe ich dir recht. Also, da brauchst du dann nur.
Also, wenn immer es mir schlecht geht, ich komme gerne jeden Tag hierher.
Sehr gerne, gerne, gerne.
Meine Komplimente.
Auch, also, außer die menschliche Aspekt, dass wieso ich an Liane gedacht habe, als Gast zu haben, ist, weil in unserem ganzen Weg von Wir sind Wien, es gibt auch eine Expertise, dass die Liane hat. Und Liane hat die Fashion Squad, du hast die Fashion Squad gegründet, obwohl du dich nicht irgendwann geträumt hast, in die PR zu gehen, weil du bist Journalistin, du bist Modejournalistin, hast du entdeckt, dass du auch diese Arbeit...
Es ist mir passiert. Eigentlich bin ich ausgebildete Schauspielerin und Sprecherin.
Okay, jetzt kriege ich ein bisschen Angst vorher, weil so, okay, das wird alles easy peasy, lemon cheesy, das geht sich aus. Jetzt habe ich ein bisschen so, aber...
Nein, aber das ist mein ursprünglicher Beruf, die vom Schauspiel, wenn euch das interessiert,
ja,
bin ich zum Schreiben gekommen. Und vom Schreiben zum Screenwriting und vom Screenwriting zum Journalismus. Also, und die Uschi Fellner hat mich damals mit der Gründung von Woman eigentlich als Modejournalistin entdeckt. Das sage ich auch immer, weil sie gesagt, du kannst schreiben, du hast Affinität zu Mode. Das hat mich immer schon interessiert, auch als kleines Mädchen schon. Auch in der Schule war ich bekannt dafür, immer irgendwie auffällig angezogen zu sein. Und ja, und so bin ich dann im Journalismus gelandet, habe dann auch Radio gemacht, habe Fernsehen gemacht und dann auch einen Blog, einen Schumanik-Blog für Humanik. Und Humanik hat mich dann engagiert, nicht nur als Journalistin zu arbeiten, sondern eben auch die PR-Agenten zu übernehmen. Und so bin ich dann bei der PR gelandet. Wollte ich nie, ist mir passiert. Ich habe immer gesagt, bis heute bin ich sehr stolz, dass unsere Agentur 100% Tussi-frei ist. Weil das ist das erste Bild, was ich von PR eigentlich als Journalistin hatte, dass das alles nur Tussis sind. Gibt natürlich viele Ausnahmen, aber wir sind 100% Tussi-frei bis heute. Und das, was ich eigentlich heute mache, ist mehr als PR. Es geht sehr viel in Beratung, Begleitung, strategische Ausrichtung der Sichtbarkeit. Mir ist es wichtig, Menschen und Projekte sichtbar zu machen, die es wert sind. Das heißt, Content ist für mich wirklich King mittlerweile. Ich sehe mich nicht als Ausführende, sondern als gestaltende PR. Das heißt, ich versuche, die Dinge, die ich dann auch platziere, selber mitzuentwickeln. Und das ist auch das Spannende. Und deswegen ist es mir jetzt so wichtig, mit Menschen und Kunden auf Augenhöhe zu sein und nicht nur ein Dienstleister. Dienstleisterin.
Aber Augenhöhe ist es einer von dem wichtigsten Teil von allen Berufsfeldern. Also wenn du richtig Qualität oder richtig die Menschen erreichen willst, dann brauchst du diese Augenhöhe-Prinzip.
Der Beruf, ich glaube, in dem Moment, wo wir diese Veränderung haben sollen, dass wir eine Gesellschaft brauchen, sollten wir uns beginnen zu sehen in die Augenhöhe und sehen, wie viel cool, wie viel Liebe wir geben können und wie konstruktiv wir sein können.
Stimmt.
Und ich glaube, das ist das Schöne an der Auge zu Auge.
Ja.
Liebe Liane, die Anfrage gemacht habe, ob du mitmachen willst. Ich habe dir eine kleine Hausaufgabe gegeben. Die Zuhörer kennen schon diesen Teil von unserem Podcast, aber für die neuen Zuhörer, jetzt kommt die Zeit, wo wir sagen Brief an. Brief an ist eine Ode an die Dankbarkeit. Gelegentlich finden wir Leute, Vorbilder, die uns berühren und wollen wir diese Person sein, wo wir Danke sagen können. Und gelegentlich bringt uns das Leben diese Person, die nicht cool ist, die eigentlich die Antithese ist von was ein Vorbild ist, aber so trotzdem inspirierend, weil du willst wie diese Person nicht sein. Und zu dieser Person auch, es gehört auch Danke zu sagen, weil es macht von dir ein besser, oder es lädt dich eine bessere Version von dir zu sein. Ich habe dich gebeten, ob du einen Brief schreiben willst. Und erste Frage, hast du es mit der Hand oder hast du es mit dem Computer gemacht?
Ich habe es deshalb nicht mit der Hand geschrieben, weil es nicht nur ein Brief sind, sondern drei.
Genial!
Oh, okay.
Aber das hat eine Bedeutung und weil man meine Schrift ist wirklich cool, aber man kann sie nicht lesen und nicht mal ich kann sie lesen. Deswegen ist es einfach sinnvoller, sie mit dem Computer zu schreiben. Ja. Da sieht man wieder, wie ich ticke, denn ich habe nur die positiven Dinge mit, weil ich an die Personen, die mich negativ inspirieren, eigentlich keine Energien mehr verschwenden möchte und dafür mehr an die, die es wert sind. Und ich weiß nicht, ob ich alle drei lesen soll oder einen davon. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben.
Wir gehen mit dir.
So, okay. Ganz genau, also wie einfach, du willst.
Natürlich habe ich mir auch überlegt, wo der Bezug zur Mode ist, aber es geht eigentlich hauptsächlich um Gleichberechtigung der Frauen, weil das mich einfach aktuell momentan sehr berührt und auch fasziniert, was da jetzt gerade im Positiven und Negativen alles abgeht in der Welt. Und nachdem Corsage, BH zerschneiden und 60 Jahre Minirock ja auch gerade aktuell sind, habe ich mir gedacht, ich erlaube mir da diese Kurve zu machen. Und Mode war auch immer ein Zeichen der Freiheitsbewegung von Frauen. Also wir haben jetzt aktuell Corsage im Kino, ein ganz toller Film über Kaiserin Elisabeth. Wir haben eben 60 Jahre Minirock und die Debatte, was Abtreibungsgesetz betrifft, sehe ich mit dem Zerschneiden des BHs stark. Also dadurch habe ich auch da drei Menschen oder Personen angeschrieben, die damit zu tun haben. Und wenn ihr erlaubt, darf ich das vorlesen.
Sehr gerne.
Liebe namenlose Frauen und Heldinnen, danke, dass ihr als Kämpferinnen für Gleichberechtigung und Wahlrecht auf die Straße gegangen seid und eure Stimme erhoben habt. Das allgemeine Recht zur Teilnahme an politischen Wahlen ist nicht selbstverständlich. Es wurde in Österreich in den Jahren 1907 für Männer und 1918 für Frauen eingeführt. Da können wir eigentlich stolz sein auf Österreich, denn im Vergleich wurde das Frauenwahlrecht in Frankreich erst 26 Jahre später eingeführt, nämlich mitten im Zweiten Weltkrieg. Dies geschah spät. Ich habe schon erwähnt, Österreich, Deutschland, Luxemburg oder den Niederlanden, wo schon seit dem Ende des Ersten Weltkriegs Frauen stimmberechtigt waren. Danke an die mutigen Suffragetten, die in Amerika und Großbritannien in den Hungerstreik gingen, um für die Gleichberechtigung und das Frauenwahlrecht zu kämpfen. Und am 26. August 1920 wird das Frauenwahlrecht offiziell auch in Amerika in der Verfassung verankert. Thank you, merci, danke. Das war der erste Brief.
Schön.
Sehr schön.
Der zweite ist an die, eine lebende Person, an die Alice Schwarzer. Mhm. Liebe Alice Schwarzer, als Kind waren Sie die gefürchtete Emanze. Ich habe nicht verstanden, warum es ging. Der Tenor war, Sie mögen keine Männer und hassen jede Art von Weiblichkeit. Was für ein Irrtum. Ich habe viel über und von Ihnen gelesen, sogar einige Podcasts gehört. Und je älter ich werde, umso mehr schätze ich Sie. Ich weiß, dass Sie perfekt Französisch sprechen. Das bin natürlich auch sehr frankophon. Eine Freundin und Vertraute von Romy Schneider waren und Champagner lieben. Auch das vereinigt uns. Das macht sie sehr sympathisch. Folgendes Zitat hat mein Leben verändert. Frauen müssen lernen, nicht immer geliebt werden zu wollen. Frauen sind nicht etwa die besseren Menschen. Sie hatten bisher nur nicht so viel Gelegenheit, sich die Hände schmutzig zu machen. Heute sage ich mit Stolz, ich bin Feministin und das, obwohl ich mir gerade vorhin die roten Lippen nachgezogen habe. Ich verstehe jetzt erst, was es bedeutet, auf Augenhöhe mit einem Mann zu sein. Ich begreife mit zunehmendem Alter, dass die Selbstliebe tiefer geht als der Blick in den Spiegel und dass wahre Schönheit auch blind zu erkennen sein muss. Wir haben abgetrieben, war die Titelschlagzeile der Zeitschrift Stern am 6. Juni 1971. Ich war damals noch zu klein, aber das Bild des Titels habe ich im Kopf. Es handelte sich um eine Aktion, bei der sich 374 Frauen, darunter sehr viele Prominente, öffentlich dazu bekannten, ihre Schwangerschaft abgebrochen und damit gegen geltendes Recht verstoßen zu haben. Die Aktion wurde von ihnen und der legendären Zeitschrift Emma initiiert, um gegen Schwangerschaftsabbrüche und betreffenden Paragraphen anzukämpfen. Was für ein Cover und Meilenstein der neuen Frauenbewegung in Deutschland. In Anbetracht der Situation in Amerika sollten wir uns diese von Ihnen erkämpften Mediaaktion nochmals bewusst machen. Ich würde Sie gerne persönlich kennenlernen und Sie auf ein Glas Champagner nach Wien einladen. Herzliche Grüße, Liane aus Wien. Wird schon zu lang?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin einfach so begeistert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will sagen, weiter.
Ja, und der letzte Brief ist, liebe Ruth Bader Ginsburg oder auch RBG genannt. Sie wurden 1993 vom Präsident Bill Clinton als oberste Richterin in den Supreme Court berufen. Ich denke gerade in letzter Zeit viel an Sie. Ich glaube, dass das unfassbare Außerkrafttreten des Rechts aus dem Jahre 1973 bis in den Himmel gelangt. Sie dreht sich vielleicht im Grab drum um. Bitte senden Sie uns helfende Schutzengel, dass wir diesen Rückschritt längst erkämpften Frauenrechte nicht einfach so dulden werden müssen. Es soll ein Grundrecht sein, eine tödliche Waffe zu tragen, aber keinen Anspruch auf das Recht über seinen eigenen Körper zu haben? Amerika als Land der grenzenlosen Freiheit wird zunehmend das Land der grenzenlosen Unfassbarkeit. Wir vermissen Sie. Hochachtungsvoll und voller Hoffnung, Liane Seitz.
Schwer was zu sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, alle drei Briefe haben so eine wunderbare Aussage und eine Nachricht für alle, die man einfach so nachdenken bringt. Ja? Also ich sitze gerade hier, schaue ich euch an und ich denke ganz so, wie viel haben wir geschafft, wie viel haben wir nicht geschafft und warum, weil Sachen manchmal sind so einfach zum Schaffen. Ja? Warum ist es immer noch in unserem Zeitalter immer noch ein Thema sein muss, dass zwei Geschlechter die gleiche Rechte haben. Warum muss das überhaupt noch sein? Ich hab immer den Traum gehabt, wenn ich klein war, so 2020, 2022, da kommt die Utopie, alle haben Gleichberechtigung, alle dürfen glücklich sein, alle suchen nur ihren glücklichen Weg. Ist alles perfekt.
Ich glaube, wir sind bei einem Punkt, wo wir einfach ganz viele Kanäle haben, wo Dinge, die bereits erkämpft wurden, wieder torpediert werden. Ich nenne jetzt da soziale Medien, wo Frauen sich einfach wirklich nur an der Oberfläche bewegen und auch diese dieser Drang, geliebt zu werden, schön zu sein. Deswegen habe ich auch das Zitat vorher von Ali Schwarzer genannt, dass wir uns darüber definieren. Es ist so okay und ich liebe es. Ich bin jemand, der eitel ist, der Mode liebt, der sich hübsch macht, ja, der natürlich gerne Komplimente bekommt. Aber es muss darüber hinaus etwas anderes geben und nicht nur die Optik. Und ich weiß, dass viele junge Mädchen einfach als Ziel haben, sie wollen Influencerinnen werden. Ja? Und sie gehen schon mit jungen Jahren zu Schönheitsdocs, weil die Lippen noch größer machen und noch mehr backen. Und es gibt ganz viele Frauen in meinem Alter, die sich nicht mehr ähnlich sehen. Die Seele geht dabei verloren. Und ich glaube, das ist nämlich auch ein schöner Konnex zu Mode. Was kann Mode machen? Mode kann das Beste aus dir herausholen, kann deinen Charakter unterstreichen und sie soll nie verkleiden. Ja? Und du als Modeschöpfer weißt, dass eine Frau muss sich wohlfühlen in dem und dann erst ist sie schön. Und das deprimiert mich ein bisschen momentan, diese absolute Fokussierung auf das Ich oder Me und eben allein die Zeitverschwendung, sich permanent nur mit dem auseinanderzusetzen, Stunden um Stunden. Okay, es gibt Leute, die machen das beruflich und die machen ihr Geld damit, aber es gibt ganz viele, die könnten ihre Zeit wirklich besser nützen. Und ich darf das sagen, weil ich selber ganz viel Zeit gepostet habe. Ich habe viele Jahre einen Blog eben gemacht und habe einer der ersten, ich glaube 2008, habe ich Schuhe fotografiert, war auf der London Fashion Week in Paris und habe dann das in der Nacht hochgeladen bei schlechtem Internetempfang. Und ich weiß, wie das auch zehrt, ja? Was es bedeutet, jeden Tag zu posten, jeden Tag zu performen, dass das auch etwas Energetisches mit dir macht. Deswegen darf ich da auch Kritik ausüben. Und ich möchte auch, dass junge Frauen heute Role Models in Menschen sehen, die etwas geschaffen haben. Ob das Künstlerinnen sind, ob das Politikerinnen sind oder eben auch eben Frauen von der Frauenbewegung. Und deswegen nütze ich jetzt die Möglichkeit, auch noch zu sagen, das ist kein Entweder-Oder. Das ist eine Bereicherung und dass man es einfach ausprobieren muss. Wenn man Dinge mit Sinn macht, bekommt man Energie. Wenn man hilft, wenn man nicht nur an die Eigennützigkeit denkt, dann bekommt man ganz viel zurück. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und ich habe eine liebe Kundin, die sagt immer, sie ist viel zu egoistisch, um nicht zu helfen, weil sie macht ganz viel auch im Bereich Unterstützung von Frauen, autonomen Frauenhäusern. Und sie sagt, sie hat gemerkt, dass je mehr Energie sie da hineinspendet, umso mehr sie zurückbekommt. Und das finde ich ist auch ein schöner Satz. Ja? Man muss es nur halt ausprobieren und nicht nur egoistisch in der Welt herumrennen. Und nachdem Mode doch oft so einen Beigeschmack hat der Oberflächlichkeit, möchte ich das eigentlich wegnehmen. Es muss nicht sein, ja? Sondern ganz im Gegenteil. Mode kann etwas Wunderbares sein, es kann den Menschen noch mehr zum Strahlen bringen, man kann die Persönlichkeit unterstreichen, ja. Man fühlt sich auch anders, das weiß ich auch vom Schauspiel, wenn wir immer geprobt haben und wenn wir dann das erste Mal ein Kostüm anhatten, dann fühlst du dich nochmal in der Rolle sicherer und bestätigt und deswegen ist mir das so wichtig, dass man auch jetzt die Stimme erhebt, für die oder in Erinnerung bringt Frauen, die wirklich vieles geleistet haben.
Gerne, in dem Moment, wo du die Einladung, die Aufgabe bekommen hast, diese Briefe zu schreiben, war für dich klar, dass du in der Richtung...
Nein.
Wie war dieser Entscheidungsprozess? Ich will, so jetzt habe ich... Wie war dieses Prozess?
Der Prozess war, dass ich erst eine ganz andere Richtung einschlagen wollte und dann kam es aber so, dass ich eigentlich gesagt habe, ich habe was zu sagen und ich meine das, was ich sage und es hat eben auch was mit dem Äußeren zu tun, weil die innere Einstellung hat was mit dem Äußeren zu tun und es ist ein aktueller Anlass. Es ist einfach ein aktueller Anlass. Und dann war es ganz schnell und dann konnte ich mich aber eben nicht entscheiden. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe 3 Briefe. Vielleicht lässt man mich ja.
Wenn du in die Gefühlsebene gehst und beginnst du in diese Emotion das dich getrieben hat, drei Briefe zu schreiben. Was ist in deinem Kopf passiert? Weil du sagst, was du hast, ein Point of View, das du sharest, das du teilst. Aber es musste eine Emotion, die wie eine Spirale begonnen hat zu drehen. Hast du Erinnerungen, wie war dieser Prozess für dich? Was der Zündungsmoment, wo ich sage, okay, gut, da und.
Das ist dann plötzlich da. Und ich glaube, weil du vorhin gesagt hast, wir treffen uns immer wieder, wenn wir uns gerade verändern, dann bin ich schon seit einiger Zeit mitten in einer Transformation, dass ich eben mit mir im Reinen bin und dadurch höre ich dem, was bei mir hochkommt, immer mehr zu und schenke dem auch Vertrauen. Und das war dann einfach da. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt. Also da war jetzt nicht so, oh, ich habe jetzt stundenlang nachgedacht, sondern plötzlich war es klar, ja, das sind meine Inhalte, die ich hier ja, teilen möchte.
Ich bin einfach so nur begeistert. Also ich bin einfach so sprachlos, sitze ich da und höre ich euch, schaue ich euch zu, wie diese Konversation sich weiterentwickelt. Und es ist einfach so schön, aber ich muss leider auch unterbrechen und müsste ich uns jetzt in ein anderes Wasser zu manövrieren. Es tut mir wirklich sehr leid. Nein, ich bin immer der Böse. Ich weiß, der Markus ist immer der Liebe, Emotionale, der wirklich immer voll Gas gibt und weint auch manchmal mit uns. Und ich bin immer der böse Lehrer, der immer sagt, naja, die Zeit ist schon läuft, dann müssen wir zu dem nächsten Programmpunkt zu kommen. Okay. Ich hoffe, ihr verzeiht das mir.
Ich hoffe.
Also nochmal, danke für die drei Briefe. Ich kann, glaube ich, die gleichen Gedanken von uns aussprechen. Die waren alle drei berührend. Es ist einfach so einfach schön. Es war einfach so richtig schön und hätte ich gerne jetzt weitergehört, noch welche Gedanken noch vielleicht noch kommen. Aber wir gehen zum nächsten Punkt. Wir haben ein Thema, das heißt ein Problem und zwei Lösungen. Da gehen wir ein, wie in Österreich, Wien ausschaut mit Kreativschaffende, Designer, Modedesigner, Künstlerinnen und Künstler und welche Probleme die haben und natürlich deine Expertise dazu zu nehmen, welche Lösungen könnte man da präsentieren oder als Ratschlag geben oder als Gedankenanstoß zu geben, hey, so kann man Sachen auch betrachten. Natürlich, wir erwarten von dir nicht die goldene Gral oder der heilige Gral zu präsentieren, weil das ist halt in diesem Zeitpunkt auch, in dem Zeitrahmen ist auch ein bisschen unmöglich. Aber ein paar Gedankenanstöße, wie siehst du das? Wie sollten wir das besser machen? Ja, ich sage immer, ich zähle mir zu dieser Personen, die das gerne aufnimmt und was sich an verbessert. Und das erste Frage wäre von uns, was wir ausgedacht haben. Wie siehst du, wie könnten Kreativschaffenden besser im PR-Bereich arbeiten, sich präsentieren, sich auch einbringen, Strategien entwickeln und so weiter und so. Wie siehst du das? Also in Österreich allgemein läuft nach deiner Meinung gut, schlecht, mittelgut? Ja? Also wenn wir eine Plus, eine Welle, eine Minus kriegen und wenn wir was schlecht machen, wie sollen wir das besser machen?
Oh ja, dass die Frage vom Laszlo übergehen ist eine kleine Erklärung. Deiner Meinung nach, was ist PR? Weil wir haben Zuhörerinnen und Zuhörer, die keine Ahnung oder wenig Ahnung oder ein anderes Bild haben, was eine Person, die sich beschäftigt mit PR, macht. Was ist das?
Also PR ist im Unterschied zu Werbung nicht eine gekaufte Inserate oder Plakate, sondern wir kreieren Informationen für Medien, für Journalisten, um diese eben inhaltlich zu verbreiten. Fernsehen, Radio, Print. Das heißt, wir sind quasi dazwischen, zwischen Endkonsumenten und Auftraggeber. Nachdem sich die Medienlandschaft sehr verändert hat, klingt Beärgendung schon fast wie eine Drohung. Das heißt, wir haben kein gutes Image. Das liegt daran, weil es auch früher in den goldenen Zeiten verrufen war, dass man gesagt hat, PR, deswegen auch Tussi, da lädt man zu Cannabis und Sekt ein, dann kommen ein paar Journalisten und dann steht das in der Zeitung. Mhm. Ja? das hat sich total geändert.
Ja.
Also jetzt musst du mal schauen, dass du ein paar Leute überhaupt bekommst, die kommen und dann muss es schon Champagner sein oder was anderes. Nein, Scherz, aber Medienlandschaft hat sich durch die Digitalisierung natürlich komplett verändert, aber auch schon, wie die Digitalisierung noch gar nicht so fortgeschritten war und es auch nicht so viele Influencer und Social Media als Sprachkanäle und Informationskanäle gab, hat sich ein bisschen die Printlandschaft geschlagen gegeben. Mhm. Und ich glaube, da wurde einfach viel verschlafen. Auch nachvollziehbar, weil man auch nicht erahnen konnte, was für eine Entwicklung das nimmt. Und ich weiß, wie ich eben 2008 einen Schumannig Fashion Blog hatte, haben die Leute geglaubt, das ist ein Schreibblog. Mhm. Ja, ich habe gesagt, was ist das ein Blog? Also heute unvorstellbar, was für ein Maß das angenommen hat. Ich war da quasi Pionierin und habe auch mit wirklich internationalen damals Bloggern zu tun gehabt, jetzt unvorstellbar, auch die Zahlen sind unvorstellbar und auch das ganze Businessmodell war damals nicht absehbar. Ich erwähne das deshalb, weil das nämlich ein Grund ist, warum gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir haben so viele Botschaften, Informationen, die auch von den Medien nicht mehr wahrgenommen und verarbeitet werden können und zeitgleich dazu der redaktionelle Anteil geringer wird. Mhm. Und PR ist eben, dass du um redaktionelle Anteile Geschichten platzierst. Ja? Also Werbung schaltest du und wir platzieren. Mhm. Und das heißt, du musst Informationen dem Journalisten geben, du musst ganz wichtig top Bildmaterial dazu liefern. Es nützt mir die beste, gerade bei Kreation, beste Information, Headline nichts, wenn ich kein Bildmaterial dazu habe. Aber wo hat es Platz und welche Journalisten erreiche ich noch? Die Chefredakteure und Ressortleiter können sich vor Mails nicht mehr erwehren. Mhm. Mitarbeiter, die wirklich Zeit haben, neugierig zu sein, zu recherchieren, gibt es auch immer weniger. Mhm. Es gibt noch immer gute Journalistinnen in dem Land und auch ganz hervorragende Verlage, aber der finanzielle Druck wird größer, ja, das Papier ist teuer, Anzeigenkunden fehlen, genau aus dem Grund, das ist eine Spirale, wo man nicht mehr rauskommt. Im digitalen Bereich ist es leichter, auch Erfolge zu sehen. Zumindest, das ist auch das, was die Leute jetzt wollen, dass sie sagen, aha, so viel kann ich erreichen, so viele Klicks, so viele Follower, wie auch immer. Und dadurch ist es sehr schwer, einen Ratschlag zu geben. Aber ihr macht etwas richtig, was ich jedem anderen sagen würde, sich zu verbinden, Schulterschlüsse zu suchen, Konkurrenz wirklich außer Acht zu lassen, es ist keine Konkurrenz. Kreativschaffende können sich immer befruchten gegenseitig und gemeinsam hat man einen größeren Hebel. Ich rate auch allen, in ihrem kleinen Minikosmos auch selber PR zu machen, ob das jetzt ist über Karten, das kann eine Postkarte sein, es kann ein Podcast sein, es kann Social Media sein, seine eigenen Kunden zu kennen und zu bedienen und auch sie zu, verwöhnen oder einfach, dass man sie kennt und ihre Bedürfnisse auch besser kennenlernt und kein Stalker, sondern ein Butler ist. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt dann jemand dauernd mit irgendwelchen WhatsApp so quasi nerve, sondern eher dem etwas biete, sag, ja, wir haben jetzt eine neue Kollektion, ich glaube, die wäre genau für ihre Figur oder das, sie lieben ja die Farbe. Also so servicieren, mhm. Ja, servicieren ist das richtige Wort. Und da sind Leute dann sehr, sehr positiv überrascht und dann wirkt das auch nicht auf die Nerven gehen, weil ich höre immer wieder, was soll ich noch alles machen? Ich habe Instagram, ich habe Facebook, ich habe ein Newsletter, ich habe immer das Gefühl, ich nerve. Ja? Und viele sagen ja auch, mich nervt das alles, es ist zu viel Information, zu viel. Ich kann das gar nicht verarbeiten. Wenn du aber jemanden etwas schickst, wo er dann sagt, hey, das ist genau das, was ich brauche, empfindest du es nicht als nervig. Mhm. Und das ist die große Kunst. Mhm. Das heißt, wieder Content is King, das auch deine Nische zu finden, je spitzer es ist, umso besser kannst du mit deinen Kundinnen agieren. nicht überall dabei sein zu wollen und sich auch vielleicht auch jetzt, wenn man Hilfe holt, professionelle Hilfe, sagt, lieber ein guter Artikel oder eine gute Sendung, als jetzt irgendwo klein drinnen zu sein. Aber es ist wirklich, wirklich schwierig für Kommunikation in der klassischen PR sichtbar zu werden, aus diesen Gründen.
Konkret in der, so, hypothetisch, wir haben schon eigentlich sogar nicht hypothetisch gesprochen über die ganze Austrian Fashion Board und die ganze Mikrosystem, das wir haben in Österreich in der Modebranche, die eigentlich nicht kooperiert miteinander. Wir haben noch immer viel zu tun in die Vernetzungen zwischen uns. Der Branding, der Positionierung von der Mode in Österreich ist uns noch immer nicht gelungen. Woher kommt dieses Problem?
Weil es einfach so unterschiedliche Player sind. Es sind einfach so unterschiedliche Player und hier geht es auch ganz viel um Befindlichkeiten. Und das ist so ein bisschen dieses, wenn es jemand geschafft hat, nennen wir jetzt einmal etablierte Designer, dann sagen die, ich habe auch kämpfen müssen, warum soll ich jetzt jemand anderen da mitschleifen, der es vielleicht nicht verdient oder nicht so hart gearbeitet hat oder auch nicht den gleichen Qualitätsanspruch hat, den diese Person denkt, dass das an das Handwerk oder was auch immer. Es ist sehr schwierig. Wo es, glaube ich, schon funktioniert, ist einfach generell zu sagen, hey, es geht darum, dass Kreative in dem Land einfach eine Stimme haben und wir müssen nicht den gleichen Kunden haben, aber wir können um das Gleiche kämpfen, nämlich dass kleine und Mittelbetriebe, weil das sind ja auch Designer, einfach mehr Rechte haben, mehr Stimmen haben, weil ich fühle mich, als ich bin selber eine kleine Unternehmerin, unterrepräsentiert in der Politik. Ja? Da gibt es so viele Dinge, die ich, wo ich mich oft ärgere, fängt bei dem Steuernzahlen an, hängt mit den Rechten von Mitarbeiterinnen, wo ich sage, ich kann nicht das Gleiche auffangen wie ein Riesenbetrieb, der 300 Mitarbeiter hat. Wenn ich sage, eine von meinen drei Angestellten wird schwanger und kommt wieder zurück und ich bin selber Frau, ja, kann ich sie nach 5 Jahren nicht in der gleichen Position anstellen, sonst bin ich ruiniert. Und das sind so Dinge, da muss man einfach Dinge anders sehen. Und da, glaube ich, ist der Ansatzpunkt nicht über das Design, sondern sich über die Rechte als Unternehmer und als Wirtschaftstreibende sich zu vernetzen. Weil über die Kreation wird es schwierig, aus den Gründen. Aber ich glaube, einfach zu sagen, hey, wir sind Entrepreneurs, wir sind Leute, die mit ihrer Kreativität einfach auch unser Geld machen müssen, aber am Ende des Tages wollen wir davon leben.
Eben.
Ja? Und es ist ein wunderschöner Beruf, wenn man mit dem, was man liebt, auch davon leben kann. Es ist eigentlich ein Privileg.
Stimmt.
Aber trotzdem sind viele Hürden da.
Ja, ich glaube, diese Hürde, glaube ich, wenn wir hier uns einfach so kurz drüber denken, kennen wir auch ziemlich gut. Nur wissen wir, wie uns Kleinunternehmer einfach so im politischen Kontext und auch im wirtschaftlichen Kontext total vergessen werden. Ja? Also,
dabei ist es die größte wirtschaftliche Fraktion Faktor, in Österreich eigentlich, sind die Kleinen.
Und wir bringen schon sehr viel Geld rein. Also wir zahlen sehr viel Steuer, wir bringen sehr viel Einkommen rein. Also das ist einfach so.
Und die Woche hat mehr als 40 Stunden. Ne?
Eben. Also das hat so diese 40-Stunden-Mythos, wo man sagt, okay, ich arbeite nur von Montag bis Freitag, denke ich mal, okay, dann irgendwas läuft nicht richtig, weil wir kennen das, glaube ich, alle drei von uns, dass wir auch manchmal am Samstag einspringen müssen. Am Sonntag gibt es auch eine Abgabe oder jemand braucht was. Und dann kann man auch nicht sagen, nein,
auch
danke.
Auch, dass die ganzen Investitionen, die du machst als Unternehmen, müssen so geplant werden, so strategisch gemacht werden. Wenn du ein Konzern bist, wo das verfügst mit sehr vielen Mitteln, kannst du einfach eventuell falsch investieren. Kleine Unternehmen können jetzt nicht falsch investieren, müssen strategisch denken. Ich glaube, da bist du in dein Know-how, in dein Metier, eigentlich eine von diesen Strateginnen, die sehr, ich kenne deinen Anspruch an Event, ich kenne deinen Anspruch an deine Arbeit, von vorne an, wie du die Sachen planst, wie du die ganze Planung von einem ich habe gesehen, wie du Labels gemacht hast, wie du was du mit die Kunde von den Wimpern machst. Das ist eine geniale Arbeit, was du mit denen leistest. Und auch mit den autonomen Frauenhäusern. Baust du die ganze, bereitest du diesen Markt, bereitest du den Kunde die Aufmerksamkeit haben an das Projekt? Wie lange dauert es in PR, damit du beginnst, Ergebnisse zu sehen?
Das ist immer das, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, quasi sie, wo und wann man das Ergebnis sieht, sage ich immer, sie brauchen mal Geduld, ja. Weil Geduld und auch Kontinuität, weil Menschen, die glauben, man spricht einmal miteinander und nach 3 Monaten ist man dann überall omnipräsent, das ist einfach nicht möglich. Was aber sehr wohl möglich ist, und das hast du gerade angesprochen, sind zum Beispiel Botschaften, die auch im Zeitgeist momentan gut funktionieren medial, und das nützt sich gnadenlos aus für soziale Dinge, in dem Fall die Unterstützung für die autonomen Frauenhäuser. Das ist kein Kunde natürlich von mir, sondern das ist eine Herzensangelegenheit. Und ich habe eine Kundin, aber das ist eine Unternehmerin, Stefanie Schauer, Office, sie macht Software für Ärzte und Therapeuten. Und sie hat es einfach für sich als Teil ihres USPs, dass sie sagt, sie möchte einfach Frauenhäuser unterstützen und macht permanent, ob das Schmuck ist, ob das T-Shirt-Kollektionen sind, die sie dann verkauft und von der Reinerlös dann eben, entweder im Frauenhaus Linz, so hat es begonnen als Oberösterreicherin und jetzt eben autonomen Frauenhäuser. Und ich habe dann einfach gesagt, ich kenne so viele prominente Frauen, die eine Stimme haben und die auch, wenn ich sie rufe und es geht um was Soziales, alle habt acht stehen. Ich war dann aber selber überrascht, dass ich dann von den 5 Frauen alle 5 sofort zugesagt habe an einem heißen Tag. Nur für ein Foto und ein Gespräch mit der Maria Rösselhummer, die Leitung hat, um zu sagen, hey, das ist wichtig und wir geben unsere Bekanntheit für das Thema. Und wenn eine Unternehmerin alleine als kleiner Betrieb letztes Jahr 12.000 von März bis Juni, das hat nämlich zum Frauentag begonnen, 4.000 Euro spenden kann, dann hey, wir wollen das unterstützen und wir wollen weitermachen. Und dann geht es innerhalb von einer Woche. Aber den Aufbau, von, dass ich diese Frauen kenne, das ist natürlich länger. Aber dann geht es schnell. Es gibt aber auch Dinge, wo dann Kundinnen zu mir sagen, KundInnen zu mir sagen, was ist jetzt? Jetzt zahle ich seit 3 Monaten und wirklich ist noch nichts passiert. Und dann bin ich mittlerweile sehr direkt, habe ich gesagt, dann müssen es wir auch nicht machen, weil manche Dinge brauchen länger, aber dafür kann es dann wirklich gut funktionieren. Und manchen, und das passiert auch immer öfter, sage ich einfach ab, weil ich weiß, das wäre so viel Arbeit für mich und so viel eben Handkurbel. Ich habe es vorhin erwähnt, dass du nicht einfach nur Mails schickst mit Fotos und einem Text und dann erscheint das in der Weltpresse, sondern dass da viel mehr dahinter ist. Dann sage ich es einfach ab oder auch, wenn ich mich nicht mehr identifizieren kann. Das ist für mich ganz wichtig. Also ich muss mich identifizieren können, weil ich das dann auch selber vertrete.
Also Authentizität ist für dich auch ein obligatorischer Faktor.
Total. Ja. Und ich glaube, das ist das, was den Unterschied macht, was du vorhin erwähnt hast. Ich reiß mir den Arsch auf für alles. Ja? Aber auch nur deshalb, weil ich daran glaube oder das Produkt oder das Projekt oder das Event einfach cool finde. Und dann bin ich am Klo genauso und schaue, ob das Klopapier noch da ist und roll den Eventteppich persönlich auf. Ja, weil es einfach so ist. Ja.
Ich kenne deine unlängst waren wir, weil ich war, dürfte ich eingeladen sein zu die Präsentation von dem Film von Hetzendorf. Wunderschönes Projekt.
Da bin ich auch seit Jahren im Vorstand der Förderinnen.
Das wollte ich ansprechen, weil eigentlich diese Liebe, das du hast mit der Mode, geht an die nächste Generation. So dein Ziel, auch in Gesprächen, das wir schon gehabt haben, und diese Liebe, die du hast für Mode, machen eine Transgression zu die nächste Generation. Du willst, dass die Studentinnen und Studenten, die heute in die Schulen sind, morgen eine bessere oder überhaupt eine Modeszene haben in Österreich. Wieso?
Weil ich Kreative immer gerne unterstütze und weil ich auch glaube, dass Kreativität einfach etwas ist, das eine Dimension in unser Leben bringt, die wie Yin und Yang für eine Balance sorgt. Wir können nicht alle nur Häuser bauen und mit Händen irgendwas machen. Wir brauchen auch die Fantasie und das Spielerische, weil ohne dem geht es auch nicht. Und Mode ist Sinn, also macht insofern Sinn, weil es eben genau, es muss nicht sein, aber es bringt so viel Dimension in das Leben. Und alleine mit Farben, ich denke oft dran, heute bin ich rot-weiß-rot angezogen, weil heute das EM-Frauenfußball-Auftaktspiel ist und ich sehr viel mit den Frauen auch mache, weil ich einen anderen Kunden habe, der die jetzt sponsert. Und ich bin jetzt gerade so in diesem Thema drinnen, dass Rot-Weiß-Rot ist momentan meine Lieblingsfarbe. Aber Rot ich generell sehr gerne trage und auch sehr immer rote Lippen habe oder fast immer, weil es mir einfach gute Laune macht und weil ich das Gefühl habe, es strahlt, es ist einfach ein Statement. Und ich habe auch jahrelang für eine andere Firma PR gemacht, wo ich die roten Schuhe zelebriert habe, du weißt. Und da habe ich diesen Slogan geprägt, rote Schuhe sind wie ein Lächeln auf dem Asphalt. Und ich habe, der erste Blog hieß auch Schuhmeinig und hat sehr viel über die Historie von roten Schuhen gehandelt. Und das ist sehr spannend, aber heute habe ich zwar keine roten Schuhe an, aber du kannst rote Schuhe nicht tragen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Mhm. Weil das ist die Bodenhaftung, der erste Schritt. Und wenn du das nicht, du würdest niemals rote Schuhe anziehen, wenn du dich verstecken willst.
Das wird auch schwer gehen.
Und mittlerweile ist das ja auch nichts mehr so Besonderes, aber es war doch so, dass ausgefallene Schuhe sind heute in der Tagesordnung, abgesehen davon, dass wir eh nur noch Sneakers tragen. Mhm. Aber rote Schuhe sind jetzt nichts Besonderes, aber trotzdem haben sie immer noch Symbolkraft. Und dieses gewisse Etwas beizutragen im Leben, was für eine spielerische Dimension schafft und uns glücklich macht, und das sehe ich bei Kreativen und gerade im Design sehr stark. Und es ist auch immer wieder interessant, wenn du die unterschiedlichsten Schülerinnen und Studentinnen dort auch heranwachsen siehst, weil ich sehe die ja oft, da sind sie 16 und dann sind sie eben 18, 20 oder auch ehemalige Absolventinnen immer wieder, jetzt Florentina Leitner zum Beispiel gerade, die ja sehr erfolgreich ist, oder die Nathalie Zipfel, die kenne ich noch sehr lange und die kennen auch alle mich. Und da bin ich dann sehr stolz, muss ich sagen. Ich habe zwar nichts dazu beigetragen, außer vielleicht mal irgendwie eine Förderung mit unterschrieben, die für Schullandwochen oder Stipendien war, aber das ist, finde ich, großartig und es ist eine fordernde Zeit für Jugendliche. Mhm. Und ja, ich habe den größten Respekt, wenn diese Liebe zum Design überwiegt und sie auch dadurch ihre Stimme erheben können und eben auch sagen, das ist mein Weg. Mhm. Und die Schule ist eine gute Schule, um auch wirklich das Handwerk zu lernen, weil auch das darf man nicht vernachlässigen. Es geht einfach nicht nur darum, dass jemand nette Ideen hat. Es geht auch um die Umsetzung und die Lehrerinnen dort und das ganze Team, auch die Direktorin. Ich kannte noch die erste Direktorin, die Gerda Buchsbaum, die mich ja auch geholt hat, und jetzt die Monika Kitzel. Denen geht es wirklich auch um die Sache und um den Inhalt und eben auch kreativen Kindern, darf man fast sagen, so lernen zu gehen, wie kann man das Handwerk erlernen und wie kann man trotzdem den Freigeist behalten in unterschiedlichen Dimensionen.
Also du hast auch sehr viel zu tun mit sehr jungen Universen, gell?
Ja, kann ich sagen, kann ich ganz ehrlich zugeben, ich sehe es ganz genauso wie du. Also für mich ist auch eine riesengroße Motivation zu unterrichten, auch auf Universitätsebene oder auf dem Backup-Ebene, und ganz genau diese Begeisterung weiterzugeben. Und ich bin immer überzeugt, wenn Jugendlichen mit kreativen Ideen gefördert werden und unterstützt werden und begleitet werden. Das hilft sie nicht nur in dem Bereich, sondern es wird auch andere Probleme auch viel leichter lösbar zu machen. Also ich beobachte das sehr oft für Studenten, die wirklich eine hohe Anzahl von künstlerischen Fächern gehabt haben in ihrer AHS oder Gymnasiumzeit, die reagieren viel schneller auf gewisse Probleme und finden auch die Lösungen viel adäquater als die Personen, die vielleicht in diesem Alter, diese 16, 17, 18, diese pubertierende Alter, weniger zu tun gehabt mit Kreativität, mit Kunst, mit Handwerk. Ja. Und ich glaube, für mich ist eine Ansicht, was ich bei den Kolleginnen und Kollegen von Hetzendorf nur unterstützen kann, Feinmotorik muss weiter und Handwerk muss weiter auf Hochbetrieb sein, weil sonst haben wir keine Nachfolgerinnen und Nachfolger von uns. Ja? Und wir werden auch irgendwann in Pension gehen. Ja,
ja. Also, ja, genau. Wir werden arbeiten müssen, bis wir umfallen.
Ja, das kann auch sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Theorie liegt auch in, die realistische Theorie liegt in denen daran, auch optimistisch versuche ich das herauszufinden, so okay, irgendwann mit 65, vielleicht schaffe ich zur Pension gehen. Aber naja, Scherz auf die Seite.
Denkst du gelegentlich an die Pension?
Das ist eine lustige Frage. Sie ist insofern lustig, weil vom Alter würde sie ja passen. Ich werde immer öfters konfrontiert, dass Freundinnen von mir oder Bekannte von mir so, ja, da kann ich jetzt dann in Pension gehen, oder eine ganz liebe Tennispartnerin von mir, mit der ich seit Jahren spiele, und ich so, ups, das war so weit weg. Ja. Ich glaube, ich werde nie in Pension gehen, aber nicht, weil ich nicht kann, sondern weil mein Geist einfach weiter will. Ich bin eine Ideenmaschine, ich bin jemand, der ohne meine Arbeit nicht leben kann. Mhm. Und ich würde wahrscheinlich dann wieder was anderes machen. Ich träume immer noch davon, eigentlich zu schreiben, mehr wieder zu schreiben. Mhm. Aber solange ich noch gut leben kann, lebe ich mal. Und dann, ich sehe mich immer so, das Bild von der immer wenn sie Krimi schrieb, so sitzend irgendwo und so immer noch ganz fit sein und dann mit meinem Computer ein schönes Leben haben und zu schreiben. Aber ich bin noch nicht bereit dazu. Cool.
Gibt es von Liane Seitz das erste Fashion-Moment?
Ja.
Wann war
ich
das?
Ich war 4 Jahre alt und ich war im Kindergarten. Ich kann sagen, wie es heute war. Und ich hatte ein Kleid aus Italien, das Mekka der Mode. Ja? Das war orange-gelb geblümt. Also würde heute super retromäßig passen. Und das war ein Maxi-Kleid. Das war ganz, ganz cool. Und wir hatten mit 4 Jahren in dem Kindergarten eine gemeinsame Garderobe mit Buben und Mädchen. Und es war unfassbar für mich, das ging ja gar nicht. Mhm. Und ich musste dann beim Turnen dieses enge Kleid aus- und anziehen. Aber ich war mega stolz. Das ist ein Fashion-Moment. Und dann gibt es einen ganz schönen Fashion-Moment mit Schuhen. Mhm. man muss sich vorstellen, ich bin groß geworden in einer Zeit, wo wir die Dinge, Kleider auftragen mussten von unseren Schwestern oder Cousinen. Und in Wien, oder ich glaube in Österreich, ist eine große Tradition Erstkommunion. Mhm. Das weiße Kleid und eben weiße Schuhe. Mhm. Und ich musste Schuhe tragen von meiner Cousine, die mit weißer Paste nachgemalt wurden. Das war noch dazu matt. Ja. Und eine in meiner Klasse hatte ein langes Kleid, ein Krönchen und weiße Lackschuhe. Und das war mein absoluter Underdressed-Moment, der mich begleitet hat. Und Schuhe waren einfach so wichtig. Ja. Und in Italien, in Österreich, gab es weder Kindermodengeschäfte, noch geschweige denn Schuhgeschäfte. Und meine Eltern sind sehr gern mit mir nach Italien gefahren und dort war das Paradies. Und da gab es Plateau-Pantoffeln mit Bast abschattierend blau. Ja. Und als Mädchen Plateau-Pantoffeln zu haben, das war so mega. Ja. Und den einen habe ich dann bei der Tankstelle verloren, weil ich sie rausgestreckt habe, um zu schauen, wie schön sie sind. Und mein Vater, wir fahren. Und dann mussten wir zurückfahren und mein Vater hat geflucht und geschimpft. Und so. Also, weil ein Schuh ist kein Schuh.
Natürlich was anderes.
Und also ja, das sind, also ich kann dir noch andere Fashion-Momente erzählen. Also meine ganze Kindheit und Jugend ist voll mit Fashion-Momenten. Ich habe mich sehr über die Mode definiert. Und ich habe auch Trends ausgelöst in der Schule. Ich habe zum Beispiel so alte, am Flohmarkt, meine Mutter hat sehr viel am Flohmarkt gekauft, Antiquitäten, und alte so Unterkleider haben wir gefärbt, also mit Textilfarbe, und habe das hüftig getragen. Und das habe ich einen ganzen Hype ausgelöst in der Schule.
Trendsetterin, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Also das heißt, Kreativität war schon immer Teil von deinem Leben, oder? Kann man so zusammenfassen?
Du, wenn man aufwächst und hat das innere Gefühl, auf der Bühne stehen zu wollen oder performen zu wollen, dann ist einfach die Äußerlichkeit ganz, ganz wichtig.
Ich hätte eine Frage noch zu unserem Problemlösungskapitel. In Österreich ist natürlich auch immer die große Frage, wie kann kreative Schaffenden Umsatz generieren? Und sehr oft gibt es den Mythos oder die Vorstellung, dass PR natürlich in dem Bereich eine große Unterstützung sein kann. Was glaubst du, wie sollen wir das einsetzen in unsere Kreative schaffen, dass man auch nicht nur das Prestige wächst, sondern auch den finanziellen Bereich? Was glaubst du, welche Schritte muss man machen? Du hast erwähnt natürlich die neuen Medien, die uns auch eine Unterstützung sein können, aber auch eine Flucht von meiner Ansicht her. Ich finde, das ist eine großartige Sache, aber manchmal, wie du auch vorher beschrieben hast mit dem Blog, wenn man gezwungen ist, ständig neue Content zu produzieren, neue Zeichnungen oder neue Geschichten erzählen, es kann auch sehr verzehrend sein, kräftezehrend sein. Was glaubst du, wie könnte man einen Mittelweg zu finden und ja, die finanziellen Bereiche auch berücksichtigen?
Also das Wichtige ist Setzen von Prioritäten, weil es eben so viel gibt, man die Gefahr, sich zu verzetteln, ist einfach so groß momentan. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, hilf mir, dann scheitert das oft, dass sie selber nicht wissen, wofür sie stehen, wer sie sind, geschweige denn ein Fotomaterial oder einen Text über das, was sie sind, haben. Das heißt, Aufgabe Nummer eins, einen persönlichen USP zu wissen, wer man ist, welche Zielgruppe man hat, möglichst wirklich spitz, würde ich sagen, eben weil es so viel gibt. Je spitzer der Markt, also man merkt das auch bei allen Nischensegmenten, je spitzer es ist, umso mehr Chance hast du, deine Kundinnen zu finden oder umgekehrt, dass sie dich finden. Weil wir haben eben die Möglichkeit, und das ist das Gute an dem World Wide Web, dass kleine Unternehmer genauso sichtbar sein können wie ein Riesenkonzern. Und du bist doch viel beweglicher als ein großer Konzern. Das heißt, das ist mal die Good News. Wenn du allerdings nicht weißt, wer du bist, wofür du stehst oder was, wo deine Stärke ist, ist einfach ein ganz klares Statement, was kannst du am besten, wo kann ich mich definieren auch, warum soll ein Kunde zu mir kommen, warum soll er immer wieder kommen oder warum würde er es kaufen? Mhm. Und da gibt es ganz viele, die das einfach nicht wissen. Sie hoffen, dass diese Arbeit eine PR-Agentur macht, aber das ist nicht die Arbeit. Die Arbeit ist, was ist die wahre Intention? Und da sind wir jetzt bei der Authentizität, die du vorher angesprochen hast, dass you can't cheat your clients.
Das stimmt.
Also das heißt, es gibt einfach Produkte, die sind deshalb auch so gut, weil dahinter jedes Detail wichtig ist. Ob das jetzt von der Produktion her, von den Menschen, die dahinter stehen, bis zum digitalen Auftritt, wo einfach jedes Detail zählt. Ja? Und ich habe zum Beispiel Waterdrop begleitet, die Markteinführung, das ist ein Unternehmen, mittlerweile ein Scale-Up, ja, die sind wirklich gut unterwegs und da waren 5 Maxeln damals. Aber da war jedes Detail war wichtig und die haben 100-mal hinterfragt, ist das Produkt gut genug? Haben Dinge, die sie bereits etabliert hatten, Verpackungen, alles, haben gesagt, das ist nicht gut genug, das entspricht nicht. Es hat uns der Zeitgeist überholt. Ja? Mhm. Und die machen etwas, was ich auch immer wieder meinen Kunden sage, grow slow, but react fast. Mhm. Weiß, wohin du gehst. Du musst einfach genau wissen, wohin will ich? On the long term, aber wir leben in einer Zeit, wo du ohne Flexibilität nicht agieren kannst. Chancen zu nützen, gerade in der PR. Was ist gerade ein Thema zum Beispiel, das in den Medien viel vorkommt? Habe ich da etwas, wo ich anknüpfen kann? Das ist so, wie ich arbeite. Dann sage ich, hey, das ist doch gerade in aller Munde, nennen wir das Thema Frauenfußball. Mhm. Ja? Gibt es da einen Ansatz, dann kann man vielleicht sagen, ja, wir wollen jetzt gerade Rot-Weiß-Rot, passt doch gut, ich habe was Rot-Weiß-Rot. Das sind so Kleinigkeiten, ja, wie Dinge dann auch ja, ins Rollen gebracht werden können. Mhm. Aber es ist Knochenarbeit und es ist sehr schwierig und es ist eigentlich auch nicht der Hauptfokus eines Kreativen oder Designers, sollte ja nicht sein, dass sich 80% in der Vermarktung, sondern eher das Produkt. Ja. Und da rate ich wirklich jeden, versuch einfach dein Ding so gut zu machen, wie es geht und gib deine Seele rein und auch den Qualitätsanspruch, das ist natürlich auch wichtig. Und wenn man natürlich Fantasiepreise hat, dann geht es auch nicht gut. Also gerade was kleine Kreative betrifft, was große Konzerne betrifft, die haben oft das Glück, dass wir für einen Scheiß, Entschuldigung, viel verlangen können, aber das sind halt dann andere Gesetze. Ja. Ich
habe eine Frage, random Frage. Ich weiß nicht, ob du das antworten kannst oder nicht. Wie viel kostet PR?
Oder wie viel sollte er kosten? Wie viel, also kann man auch die Frage vielleicht auch so umformulieren ein bisschen oder erweitern, wie viel sollte man ausgeben?
Unbezahlbar. Da gibt es keinen Schlüssel, aber ich würde den Satz insofern antworten, PR macht sich immer wieder bezahlt 100-mal, weil wenn ich jetzt das vergleiche mit klassischer Werbung und den Output, sind wir sowas von Prozentsatz gering. Trotzdem ist es natürlich auch eine Frage des Aufwands, den ich mit der Sache zu tun habe. Muss ich alles von Grund an eben erst erschaffen? Ich habe vorher gesagt, Texte, die vielleicht nicht brauchbar sind oder noch nicht der USB rausgearbeitet ist, kein gutes Bildmaterial funktioniert, dann tue ich mir einfach schwerer, dann wird es teurer, ja? Weil dann geht das viel mehr in die Beratung hinein. Ist etwas fixfertig da, was gut funktioniert oder auch gut vermarktbar ist? Zum Beispiel, ich arbeite jetzt immer öfter für nicht Produkte, sondern eben Personen, Künstler, Autoren, Verlage. Das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert, weil du kannst dann diese Menschen einfach platzieren, ja? Interviews, du kannst sie ins Fernsehen bringen, du kannst sie zu Zeitgeistthemen befragen und da wiederum den Hebel haben. Mit Produkt-PR ist es wirklich schwierig. Mhm. Und da würde ich auch jedem sagen, mittlerweile, ich glaube, dass es besser ist, ein Werbebudget zu definieren. Mhm. Ich kann das auch gerne verhandeln, ob das einen Editorial sind, ob das Produktzuschüsse sind, ob man Fotoproduktionen sponsert, weil einfach die normale PR in diesem kleinen Segment nicht mehr funktioniert. Das liegt wieder daran, dass der Content fehlt und die redaktionellen Möglichkeiten einfach auch, da muss ich wirklich die Journalisten in Schutz nehmen, einfach auch nicht haben. Mhm. Ja. Und ja, und dann würde ich einfach sagen, was kann man in klassischer Werbung machen, was kann man alleine PR-mäßig machen, was kann man Word of Mouth, ja, einfach die klassische Empfehlung. Ich glaube, das ist auch immer noch ein ganz einfaches Mittel, um zu sagen, zufriedene Kunden so zufrieden zu machen, dass die wieder Ambassador sind. Und das gerne drüber reden und sagen, schau, ich habe das heute Art. Und die freuen sich ja dann auch, wenn sie angesprochen werden, wenn sie etwas anhaben. Ja?
Ich glaube, ich habe sehr viele Lösungen von dir gehört. Also ich bin momentan das ein bisschen sprachlos, weil ich denke mal nach, okay, was könnte ich noch davon noch besser machen? Was würde ich auch noch so machen? Ah, okay, was habe ich davon schon erreicht? Was geht noch? Also ich bin immer so ganz, also mich zum Schweigen zu bringen, zum Mitteilen ist immer sehr schwierig. Also der Markus weiß das. Also wenn jemand mich zum Schweigen bringt, das heißt, ich denke immer aktiv
nach. Der arbeitet.
Der Winchester arbeitet gerade. Ich glaube, wir haben tolle Lösungen von dir gehört. Ich finde das auch sehr authentisch, wie du das erklärt hast. Und ich finde es auch sehr ehrlich von dir zu sagen, ja, alles können wir nicht verlangen von einer PR-Agentur. Da müssen wir selber auch sehr viel vorbereiten. Und ohne eine gut vorbereitete Portfolio ist halt eine gute PR-Agentur kann auch kein Wunder machen. Ja, also das ist das, ich glaube, das ist oft das.
Das sage ich oft selber. Ich habe gesagt, zaubern kann ich noch nicht und dann sagen die meisten schade.
Ich versuche es.
Ganz genau. Aber ich danke für die tolle Lösung. Ich überleite dich, Liana, zu Markus. Jetzt übernimmt dem Thema, die wir jetzt noch ansprechen würden. Und ich glaube, das Thema passt sehr gut zu unserem vorherigen Kapitel. Also.
Ja, also eigentlich, die ganze Sendung hat diese sogar mit den Briefen hat begonnen. Ja. Und wir haben jetzt auch unlängst über Frauenfußball und die Position von Frauenfußball. Und da gibt es unser Segment in der Sendung Liebe Männer. So, ich glaube, deine Briefe waren für mich nahrhaft in dem Moment, wo ich zuhöre, wie du die Thematik angehst. Ich glaube, auch in deiner Arbeit mit den autonomen Frauenhäusern, wird sehr viel Frauenthematik berührt von der Position von der Frau. Wir müssen empfangen. Wir Männer oder die Leute, die sich als Männer definieren, sollten wir uns beginnen zu befassen, echt seriös befassen mit der Materie. 19 Femizide bis jetzt in 2022. Rechte in die ganze Welt, die verändert werden. Frauen in Länder, die nicht zugehört werden. Wir schauen zu. Ich würde dich gerne einladen, ein freies Mikrofon, um beginnen, eine Botschaft zu senden mit Liebe Männer.
Liebe Männer, ihr seid oft das Produkt von Frauen. Mütter sind oft mit Schuld, dass Männer so ticken. Das ist leider auch so. Erziehung, Vorleben ist das Beste, was man tun kann. Wir leben in einer Blase hier. Es geht uns noch verhältnismäßig gut, aber trotzdem gibt es nicht dieses Gewünschte, was ich mir wünsche, eben auf Augenhöhe zu stehen, egal Frau, Mann, divers, queer, einfach, dass der Mensch zählt. Ich würde mir wünschen, dass Männer, bevor sie an Gewalt denken, egal ob verbal oder körperlich, einfach sich als Kind nochmal sehen und sich dessen bewusst werden, was wie traumatisch jede Art von Einschüchterung oder auch Gewalt gegen Frauen sein kann, wo die Frauen nie wieder mehr ein normales Leben führen können. Mein Sohn ist 26. Er hat zu mir gesagt, ich glaube, wir sind die erste Generation, wir sprechen jetzt von Österreich und diesem Kulturkreis, wo wir echt mit unseren gleichaltrigen Mädels auf Augenhöhe sind. Und ich habe dann mir kurz gedacht, eigentlich stimmt das. Und ich weiß auch, wie er in seiner Beziehung oder wie auch die Klassen, ehemaligen Klassenkameraden oder auch Studenten, oder die sind einfach mit Frauen anders. Mhm. Und die Frauen und die Beziehungen werden auch anders gelebt. Mhm. Und ich bin selber in eine Falle gestoßen worden, wie ich sehr jung war, also jetzt nicht mehr Mann, oder wir sind noch verheiratet, aber wir leben getrennt. Ich bin in das gleiche Muster, es hat mich niemand gezwungen eigentlich, aber ich bin in das gleiche Muster geraten, was ich eigentlich nie wollte, nämlich permanent einem Mann gefallen zu wollen, anstatt auch das zu leben, was mir wichtig ist. Es ist etwas Wunderbares, egal ob im Berufsleben oder in einer Partnerschaft, auf Augenhöhe zu sein, jeder für sich eine Persönlichkeit zu sein, mit Interessen, mit persönlichen Reflexionen und gleichzeitig dieses Miteinander zu haben. Ich habe es einfach nicht gelernt. Ja? Und das tut mir leid, und das finde ich schön, wenn dann junge Menschen das können. Und darin ist einfach so viel Botschaft für Frieden drinnen. Weil in dem Moment, wo wir den Menschen so lassen und der sich selber respektiert, da geht es auch viel um Selbstliebe eben, ja, dass ich sage, ich bin vielleicht nicht perfekt oder niemand ist perfekt, aber das und das kann ich gut, ja. Und da gibt es auch ganz viele Organisationen, die auch in dem Bereich, du musst nicht dauernd deine Fehler suchen, sondern such mal das aus, was du gut kannst, und bau das aus. Das ist so, wie wenn man in der Mode sagt, was Schmeichelndes anhat. Ich werde nicht unbedingt etwas anziehen, wo genau meine Schwachstelle des Körpers betont wird. Mhm. Ja? Und so ähnlich ist es auch mit dem Charakter. Dass man, jeder hat Fehler, aber je mehr man die Dinge, die man gut kann oder auf die man stolz ist, dann hilft es auch, von anderen Menschen mehr respektiert zu werden. Trotzdem ist diese Situation, wie sie jetzt ist, weltweit, also es hat immer Krieg, Ungerechtigkeit, Gewalt gegeben. Und alleine, wenn ich jetzt denke, wie viel jetzt in dem Moment passiert, in Ukraine oder egal wo auf der Welt, dann müsste man sich einfach nur noch eingraben und sagen, oh Gott, die Welt ist schlecht, aber das will ich nicht. Ich glaube, wir müssen wieder egoistisch im positiven Sinn werden, dass wir sagen, in unserem Umfeld Dinge tun, zu den Mitmenschen, zu den Personen, die uns Fremde, Bekannte in der Welt begegnen, eben auf Augenhöhe zu sein und keine Aggressionen zuzulassen, vielleicht auch Zivilcourage zu haben, wenn jemand Fremder etwas macht, was einfach nicht gut ist, einzugreifen, ohne sein eigenes Leben in Gefahr zu bringen. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und da bin ich so wirklich ein Verfechter, dass jeder hat es selber in der Hand und hat auch die Macht, die Welt um ein klein bisschen besser zu machen. Ich kann das große Ganze nicht lösen, aber ich kann das Kleine in meinem Umfeld lösen. Wenn das ganz viele Menschen machen, und dann können wir etwas erreichen. Und das ist aber deshalb so schwer zu verstehen, weil wir so groß vernetzt sind wie noch nie in der Welt. Früher, wenn 50 Kilometer irgendwo ein Waldbrand war, haben das die gar nicht gewusst. oder eine Flutwelle oder Sonstiges. Stimmt, ja. Man nennt es auch im Fachbegriff Überschüttung des Fremdleids. Durch die permanente Bespielung, dass du deine eigenen Alltagsprobleme nicht mehr bewältigen kannst. Wir haben den größten Zahl erreicht an Burnouts, Antidepressiva, Drogenkonsum, jung, alt, alle möglichen, weil wir einfach das nicht mehr bewältigen können.
Aber wir sind ja erstens überfordert, zweitens sehr disconnected, wir sind nicht verbunden.
Obwohl wir scheinbar verbunden
und,
sind.
Genau. Ja. Wir haben eben eine große Gewinn für mich bis jetzt in der ganze Talk ist die Augenhöhe. So, das ist wunderschön. Du hast selber einen Podcast. Du hast einen Podcast, der wunderschön ist. Gestern am Abend habe ich, weil ich mich interessiert, immer diese Frauenthematik. Du hast mit Frau Rosel Hümer ein wunderschönes Interview gemacht. Kannst du uns ein bisschen teilen von dieser Folge?
Es war im Zusammenhang mit Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent hat weltweit quasi eine Aktion gestartet, die nicht nur, also überhaupt gegen häusliche Gewalt ist, und haben weltweit in jedem Land Organisationen gesucht, die einfach wirklich als Partner, als seriöse Partner für Spenden und eben auch als Institution förderungswillig sind. Und der Walter Schneebauer, der PR-Verantwortliche, hat mich gefragt, das eben zu moderieren und einen Podcast zu machen. Und im Zuge dieser quasi Präsentation habe ich aber Maria Rösselhummer eben näher kennengelernt und habe über ihre Arbeit erfahren. Das war auch nochmal gemeinsam mit einer Familienanwältin, Carmen Thornton, die ganz viel mit auch in ihrer Ausbildung zu tun hatte mit Gewalt gegen Frauen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, und da geht es um die Anzeichen von Gewalt, dass vieles oft beginnt, wo wir uns gar nicht bewusst sind, dass das schon ein Teil ist, dass wir in eine Spirale kommen als Frau, dass wir eben in diese Muster verfallen und das zwirbelt sich dann auf der anderen Seite hoch. Und da gibt es eben diese verbalen Dinge, das machst du mir zu Fleiß oder du ziehst das an, du weißt, dass ich das nicht mag, warum ziehst du das an, das ist wieder typisch und so weiter. So kleine Dinge, die wir noch weit weg von Gewalt, wo wir uns aber immer wieder nicht wehren, weil wir das vielleicht auch harmoniebedürftig sind. In meinem Fall war es immer so, also ich habe nie mit einem Mann Gewalt erlebt, aber in meiner Erziehung. Und ich weiß, ich wollte einfach keine Aggressionen haben. Ich wollte Harmonie haben, ich wollte geliebt werden. Und jede Art von, hey, das finde ich aber nicht wahr, dadurch wurde unterdrückt. Und ich, wie die Frau Maria Rösslhummer gesprochen hat, eben wie diese kleinen Fallen im Alltag sind, die dann aber letztendlich dann enden oft mit der Gewalt, ja, wo ein Mann eine Frau als Eigentum sieht und nicht als selbstständiger Mensch, das hat mich sehr bewegt. Und es hat auch damals, es waren auch einige tolle Frauen bei der Präsentation, da auch selber bewegt hat. Und mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber da gibt es eine Autorin, die selber auch Opfer war und die hat ein Buch geschrieben über, also quasi Bewegung, dass du viel Bewegung machst, um Dinge aufzuarbeiten. Und die hatte damals einen Lebensgefährten, der total von ihr aggressiv wurde, wenn sie Suppe gegessen hat, wenn sie mit den Zähnen den Suppenlöffel berührt hat. Und sie hat sich nicht mehr getraut, hat Suppe zu essen. Und da ist noch nicht mal eine Ohrfeige oder nichts gefallen gewesen. Aber allein das, ja, und sie, wie sie das beschrieben hat, mir ist so kalt über den Rücken gelaufen, ja. Weil er gesagt hat, du provozierst mich absichtlich, jetzt warst du schon wieder. Ja? Und oder du hast das falsch geordnet oder du hast das nicht richtig gemacht. Da gibt es so kleine Alltagsfallen und ich glaube, wenn man die erkennt, und da ging es auch darum, das Erkennen der Vorwarnzeichen, man muss reden drüber. Man soll nicht sagen, man geniert sich, darüber zu sprechen. Ich habe eine Freundin, die sich an diesem Tag geoutet hat. Das ist eine Ärztin, die wirklich aus einem sozialen, also wirklich tollen Umfeld kommt. Also es ist keine Sozialschichtsthematik, sondern das kommt in allen Kreisen vor. Und sie hat gesagt, jahrelang wirklich, wirklich geschlagen wurde von ihrem damaligen Partner. Die größte Hemmschwelle war für sie, sie hat sich geniert. Sie hat sich geniert, dass ihr das passiert. Sie kommt aus einer guten Familie, sie ist gewaltfrei aufgezogen worden, sie ist Ärztin, sie hat eine tolle Stelle. Und das, glaube ich, das muss man einfach nochmal gesagt haben. Das heißt, das Sprechen, sich trauen zu sagen, hey, ist das normal, dass der mir jetzt sagt, ich soll nicht den Löffel... Nein, es ist nicht normal. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, wirklich im Gespräch, sind wir wieder bei der Augenhöhe, zu sprechen und Dinge nicht nur oberflächlich Botschaften hin und her zu schieben, sondern sich auszutauschen. Und gerade mit der Arbeit mit so Institutionen, die wirklich auch ganz viel machen, also das ist fantastisch, auch wie viel freiwillige Helferinnen da tun und wie sehr das auch wichtig ist, dass diese Frauen beschützt werden und eben plötzlich ein Zuhause haben, wo sie keine Angst haben müssen. Ja?
Wie heißt dein Podcast und wo hören wir den Podcast?
Ganz genau.
Mein Podcast heißt Champagne or Water, ist ein Podcast, der handelt von den schönen Dingen des Lebens und von der Balance. Eben es ist nicht eben alles nur schwarz und weiß, sondern manchmal ist es nur das Wasser und dann darf es aber auch der Champagner sein, aber Luxus nicht auf Kosten von jemandem, sondern eben ganz bewusst. Und ich habe unterschiedliche Interviewgäste, wo es auch sehr viel um Nachhaltigkeit geht, eben um Female Empowerment, aber auch um ein bisschen Humor drinnen. Mhm. Begonnen hat der ganze Podcast mit Dr. Bernd Hufnagel, der mir eigentlich die Inspiration gegeben hat im Zuge der Pandemie, weil wir uns eben ausgetauscht haben, weil ich gesagt habe, wir werden jetzt davon lernen und profitieren. Und er hat das eben dementiert und gesagt, die Menschen lernen nicht. Wir haben einen sehr spannenden Diskurs gehabt, der mich aber immer wieder weiterbringt, weil ich glaube noch immer, dass man eben im Kleinen Erfolge haben kann. Und hören kann man überall auf allen Podcast-Plattformen. Und ich habe jetzt eine Pause gemacht, weil das mich auch, wenn ich das noch sagen darf, wir haben vorher über die technischen Probleme gesprochen. Es ist einfach wirklich viel Arbeit. Ja. Die Vorbereitung, es geht jetzt nicht nur darum, dass man da eine Stunde zusammensitzt, sondern es ist viel mehr dahinter. Deswegen bewundere ich jeden, der das macht. Und auch, ihr habt einen Podcast und das ist auch sehr sympathisch mit Mehrwert, der nicht nur an der Oberfläche bleibt, wo man sich Zeit nehmen muss, um zuzuhören. Das ist nicht selbstverständlich. Aber wenn man das dann hört, dann ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass jede Art von sich Zeit nehmen wieder Zeit bringt, weil sie Energie bringt. Und der Tag ist uns immer zu kurz, weil noch nie waren wir so dauerbeschäftigt und jede Sekunde effizient genützt. Und das hat viel mit Energie zu tun. Und deswegen glaube ich, die Stunde, die man da investiert, bekommt man 100-mal zurück. Deswegen, das ist eine Werbung für diesen Podcast.
Vielen Dank. Das war selber eine Anleitung zu Laszlo.
Ganz genau. Jetzt komme ich wieder zum Punkt, wieder zum Bereich, wo ich Fragen stelle oder ein Thema vorschlage. Einfach so. Ich würde sagen, wir würden gerne bei diesem Blog, das heißt Weisheit Häppchen, von dir ein paar Tipps, Weisheiten bekommen. Wir haben schon sehr viel gekriegt. Also ich muss ganz ehrlich, ich habe schon viele im Kopf aufgeschrieben und viele Gedanken von dir bewegen mich total im Moment. Aber hast du noch ein paar nette Weisheitshäppchen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht im Moment in Verzweifel sind, weil das auch legitim ist, das kann man auch sein. Wir sind auch manchmal in Verzweifel, oder Markus? Können wir auch sagen, wir haben auch unsere Down-Moments. Aber wie du vorher beschrieben hast, dass uns natürlich sehr oft diese Energie geben, rausgeben, kommt auch sehr viel zurück und es gibt immer die Power, diese Tiefe überzustehen. Hast du für uns noch ein paar Weisheit-Häppchen?
Also Weisheit-Häppchen ist eben dankbar und demütig zu sein und den Augenblick versuchen wirklich zu genießen und auch Dinge, die nicht so lustig sind, zu akzeptieren als Zwischenziel. Dann eine Weisheit, die sehr viele Leute in meinem Umfeld immer zum Lachen gebracht hat, gesagt, stell dir vor, du bist James Bond. Was wäre James Bond ohne Probleme, die er lösen könnte?
Das ist ein guter Punkt.
Ein fader Typ, ja. Das heißt, auch nicht immer nur die Seite des Erfolgs oder das Ziel zu sehen, sondern den Weg dahin. Das ist, ich weiß, das ist abgelutscht, aber das Wort Zwischenziel, das hat mich sehr, begleitet mich jetzt gerade, okay, es ist jetzt vielleicht nicht da, wo ich sein möchte, aber es bringt mich vielleicht dorthin und ich nehme es jetzt an. Und eine Weisheit, die Dustin Hoffmann mal gesagt hat, wo er Regie erstmals gemacht hat, hat er gesagt, ich habe lange gebraucht, um zu erkennen, dass es nicht darum geht, was am Ende dabei rauskommt, sondern dass der Prozess mich erfüllt. Mhm. Und er hat gesagt, ich ist ein lausiger Regisseur, aber es hat ihm so viel weitergebracht als Mensch, dass er das nicht missen möchte. Und ich glaube, überhaupt Fehler sind, menschlich ist ein Begriff, aber ich glaube, dass wir viel mehr erkennen sollen, dass Fehler eben nichts nur nicht Negatives sind. Ja. Und wir sind aber in dieser Perfektionswelle. Ja. Da sind wir wieder beim Insta-worthy und Filter und nein, ich darf nicht alt sein. Nächste Podcast-Folge, wenn ich da eben schon Werbung machen darf, wird über Fake Beauty, also quasi Frauen, die in das Alter kommen, wo sie meinen, sie müssen jünger ausschauen, aber sie schauen dann fake als old aus, ja. Mhm. Da kann ich wirklich mitreden, weil das ist natürlich ein nicht lustig, alt zu werden, ja. Weil du einfach sagst, plötzlich kannst du trainieren, was du willst, du kannst Diäten machen, die Haut wird schlaff, die Falten kommen, so ist es nun mal. Da gibt es dann nur eine alternative Weise zu werden und an dem arbeite ich jetzt.
Schön. Schön. Ich habe eine kleine Zwischenfrage, das reinkommt. Mutter, du bist Mama. Wie ist die Wahrnehmung von deinem Kind um den Krieg? Wie ist seine Wahrnehmung momentan und was gibst du ihm in diese resiliente, sonnige Art, dass du hast, diese lernende Weg, dass du immer uns gibst? Wie ist da die Häppchen, die Weisheitshäppchen an die?
Also mein Sohn hat mir eine Muttertagskarte geschenkt. Ich muss das jetzt erwähnen, weil er hat so oft vergessen. Und ich habe mir gedacht, nein, ich bin nicht beleidigt. Ich bin nicht unwirklich. Er hat mir wieder keine Blumen geschenkt, er hat mir wieder nichts geschrieben. Und heuer habe ich mir nichts erwartet. Und er hat mir eine Karte geschenkt, auch Blumen, Pfingstrosen, die ich liebe. Und da stand drauf, thank you, Mom, for raising a fucking legend. Yeah. I love you. Und das beschreibt ihn so, ich habe ihn wirklich mit viel Liebe erzogen oder wir haben ihn erzogen, dass er auf das, dass er stolz sein kann, aber gleichzeitig wahnsinnig die Füße auf der Erde hat. Und im menschlichen Umgang, egal mit wem er zu tun hat, ob das jetzt ein Straßenarbeiter oder ein oberster CEO, die er bereits in seiner Arbeit auch quasi mit denen er viel zu tun hat, er wird immer gleich sein und das macht mich extrem stolz. Und er verschließt die Augen nicht, er hat Zivilcourage, er setzt sich für Dinge ein, die ihm wichtig sind. Er liebt die Natur, er liebt den Sport, er liebt Kunst. Das ist ihm sehr wichtig. Er ist selber kein Künstler, aber er liebt Kunst. Und er ist mit Frauen auf Augenhöhe. Mhm. Und das macht mich wirklich stolz. Und ich, wenn ich noch ein weißes Häppchen loswerden darf.
Sehr gerne.
Ein Buch, ein Buchtipp, Der Wahl und das Ende der Welt. Mhm. Ist ein Buch, das vor der Pandemie geschrieben wird, aber es geht, also das muss man jetzt einfach gelesen haben. Und da ist ein Satz drinnen, wo eine Mutter... Ein magischer Satz, die ihm dazu bringt, warum er überhaupt alle Hindernisse überwinden kann und dann ans Ende der Kräfte geht. Das verrate ich jetzt nicht, das muss man lesen. Aber das habe ich meinem Sohn gesagt und er hat dann das Buch gelesen. Habe ich gesagt, weißt du jetzt, was ich meine? Und er hat gesagt, ja, das ist das Wichtigste. Es geht nicht um Reichtum, es geht nicht um Erfolg. Es geht letztendlich darum, wirklich ein guter Mensch zu sein. Und das kannst du egal womit erreichen.
Ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschlusswort für die Weisheit. Ja. Also so
schöner und besser könnte man das kaum gestalten, wenn man auch mal eine Regie führen würde, würde das man nicht schaffen. Ich kann nur das berühmte Satz von Markus wiederholen. Danke. Danke, danke, weil das hat mich wirklich mein Herz berührt und ich bin selten so emotional wie der Markus. Also ich habe ein bisschen so mein Herz ist ein bisschen aus Stein, aber das mich wirklich jetzt berührt und jetzt das Lava.
Was habe ich dir gesagt? Sie ist gut.
Ja, ich vertraue immer an Markus, das weiß er immer und ich weiß ganz genau, so was er vorhat, das nehme ich an und daran kann ich mich verlassen.
In meinen Notizen habe ich das als erstes, Liane Superfrau. Und dann habe ich gesagt, nein, Liane ist eine Frau super.
Das ist mein neuer Nickname.
Ganz genau.
Ich glaube, Bild, das man hat von der Heroin, von der Superfrau, das macht sie nicht menschlich. Die Menschlichkeit kommt, weil sie eine Frau super detailreich ist. Super weiß.
Also, liebe Hörerinnen, ich verbringe jetzt jede Woche am Montag hier und hole mir meine Ration Selbstbewusstsein hier.
Sehr gerne, sehr gerne. Unsere Kaffeemaschine steht immer gerne zur Verfügung, also wir sind da. Und
wie geht es dir jetzt?
Gut geht's mir, weil wir alle Energie hier potenziert haben, glaube ich. Ich glaube, jeder geht jetzt mit einem Strahlen raus und wenn man das jetzt messen müsste, dann hätten wir alle so Heiligenscheine oder haben Heiligenscheine und ich gehe jetzt dann zu jemand anderen, dann bringe ich das mit.
Cool. Wir hätten noch eine letzte kleine Bitte von dir, weil Markus und ich sind wir immer an Lernen, uns weiterbilden, weiterentwickeln und wir würden gerne ein Feedback hören über unsere heutige Podcast-Sensation. Wie hast du dich gefühlt? Was sollen wir besser machen? Also wir sind immer wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen, wir versuchen uns nicht nur technisch entwickeln, sondern auch in den Thematik auch uns besser einzuarbeiten. Also wir sind vollkommen offen auf deine Feedback.
Also ich würde sagen, an der Einrichtung des Sitzverhaltens kann man arbeiten, weil ich sitze seit eineinhalb Stunden so ein bisschen so verrenkt. Ja. Vom Aufbau finde ich super und auch von zwei Moderatoren zu haben oder zwei Interviewpartner ist auch eine Challenge, muss ich sagen. Ich fühle mich ein bisschen gefordert, also ich merke schon, dass da Adrenalin geflossen ist. Nein, also bis auf die Sitzhaltung, würde ich sagen, kann man alles so lassen.
Wir werden das verbessern.
Und ich freue mich auch, den Podcast dann zu hören.
Liane, danke schön.
Ich danke.
Danke schön. Magische Momente, nahrhafte Momente, lehrreiche Momente.
Ganz genau.
Die noch wieder eine Begegnung mit dir, die prägend ist. Danke schön vom ganzen Herzen.
Ich sage danke. Wir hatten uns noch nicht gekannt.
Eben, aber also ich freue mich jetzt total. Ich bin ein Fan auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich total. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, weil ich würde sehr gerne mit dir noch weitere Gedanken austauschen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt einen tollen Podcast gehört von uns und ich hoffentlich heute hat die Technik auch mitgespielt und die Sound klingt auch so, wie wir das gehört haben. Herzlichen Dank für eure Zuhörer. Folgt uns weiter. Wir sind Wien, der Podcast bleibt auf Laufen und wir sehen uns nächste Mal.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Das war's von Wir sind Wien, der Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Abonniert uns am Spotify und YouTube. Bis bald und tschüss.